seit 4 Kapiteln das Mittelmeer überlebt. Nach dieser Lernerfahrung haben sie meine Mutter ins Frauengefängnis geschickt und mich ins Männergefängnis. Mein Vater war per Taxi ohne Schwierigkeiten an der Grenze angekommen, das wussten wir natürlich damals noch nicht. Aber das Gefängnis, in das sie mich steckten, das war schlimmer als der schlimmste Horrorfilm. Askarabad war ein Kinderspielplatz dagegen. Soweit traue ich mich das zu bewerten, denn mittlerweile war ich zu einem erfahrenen Kurzzeit-Gefängnisinsassen geworden. So, nun aber zu dem Ding, das sich Gefängnis schimpfte. Ein Loch, schräg in die Erde gegraben. Ich wurde gleichzeitig mit 2 anderen hineingeworfen. In der Mitte war eine flackernde Glühbirne aufgehängt, sonst kein Licht, kein Fenster. Kannst du dir so richtig vorstellen wie in diesen Filmen? Ein kleiner Gang führte geradeaus ein wenig weiter nach unten in die Dunkelheit. Dort hinten rechts sah ich im Halbdunkel einen Haufen Leute, die auf wenige Matratzen verteilt schliefen. Die Matratzen würdest du freiwillig nicht benutzen. Dreckig, stanken entsetzlich. Unterschiedliche Uringelb-Schattierungen überlagerten einander. Wie viele Generationen an Menschenmaterial da wohl schon draufgepisst hatten? Auf der linken Seite war ein kleiner Raum gegraben worden. Da waren alte, halb zerbrochene Kloschüsseln und so etwas wie eine Dusche. Ein Schimmer Nostalgie in meinem Herzen. Die Schüsseln waren verstopft, offenbar langfristig. So floss bei jedem Spülversuch das Urin-Kot-Gemisch auf den umliegenden Boden. Und die Dusche direkt neben der Toilette. Hier war sogar heißes Wasser verfügbar. Wenn sich jemand duschte, floss das Duschwasser zur Toilette und beförderte sämtliche Rückstände in die Luft. Es stank unglaublich. Ich blieb einfach bei der Eingangstür sitzen. Dort hatte ich wenigstens so etwas wie Licht. Ich musste zwar aufs Klo und war sehr müde, aber ich wollte mich nicht auf eine der Matratzen legen oder die kaputten und verstopften Kloschüsseln verwenden. So saß ich einfach da. Nach einigen Stunden brach ein großer Streit unter den Flüchtlingen bei den Matratzen aus. Sie schrien einander an und prügelten sich. Weshalb? Keine Ahnung. Ich wusste nur, dass ich besser Abstand halten sollte. Als sich der Streit gelegt hatte, kam ein junger Mann auf mich zu. Er schien so alt wie ich zu sein. Aber er war schon seit einem halben Jahr ohne Tageslicht in dieses stinkende Erdloch gesperrt. Ich merkte schnell, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Er schien verwirrt und irgendwie nicht ganz da zu sein, und er erzählte mir 10-mal hintereinander seine Lebensgeschichte in Kurzfassung. Immer wieder wollte er dasselbe beginnen, von seiner Kindheit, von seiner Flucht. Er war offenbar psychisch krank geworden. Durch das Gefängnis? Weiß ich nicht. Aber ich war mir sicher, wenn ich hier, wer weiß, wie lange festsitzen würde, wäre ich nicht besser dran. Niemand in diesem Land kennt mich. Meine Mutter ist in einem Gefängnis irgendwo anders, und ob mein Vater es zur Grenze geschafft hatte, wusste ich auch nicht. Niemand weiß, wo ich bin. Niemand kann was machen. Ich habe keine Papiere außer die, die mir die Polizei abgenommen hat. Warum sitze ich hier überhaupt fest? Ich hatte doch gültige Papiere. Da begann Panik in mir hochzusteigen. Was, wenn ich hier bis zum Ende meines Lebens festsitzen würde? Ich bin doch allen egal. Was kümmert es irgendwen da draußen, ob hier ein Flüchtling, ein Afghane mehr oder weniger im Drecksloch hockt? Ich bin hier unten ohne Handy, ohne Geld, ohne Möglichkeiten. Was kümmert es irgendwen da draußen, ob hier ein Flüchtling mehr oder weniger im Drecksloch hockt? Gürtel und Schuhbänder haben sie uns auch genommen, damit wir uns nicht umbringen können. Aber was kümmert es irgendwen da draußen, ob hier ein Flüchtling mehr oder weniger im Drecksloch stirbt? Du weißt, dass ich freigekommen bin, sonst hätte ich das Buch nicht schreiben können. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Stunden insgesamt. Ein Polizist ist hereingekommen und hat mich nach draußen geführt. Dort haben sie mir meine Sachen zurückgegeben, meine Papiere waren in Ordnung, ich wurde freigelassen. Meine Mutter auch. Das Frauengefängnis war ganz in der Nähe. Ich war unglaublich erleichtert. Ich hätte dort unten keine Woche überstanden. Wir haben dann den Schlepper angerufen und ihm alles erklärt. Er hat uns beschrieben, wo wir hingehen sollen. Wir sind ein Stück weit von der Polizeistation weggewandert und dort hat uns dann ein kleiner Schlepper abgeholt. Anscheinend waren wir schon fast an der mazedonischen Grenze, weil wir zu Fuß unterwegs waren. Der Schlepper führte uns diesmal aber nicht zu unserer altbekannten Hausruine, sondern zu einem Bauernhof. Dort wohnte ein alter Mann, ein Bekannter des Schleppers. Wir haben ihn bezahlt, damit wir im Schuppen zwischen den Geräten übernachten durften. Und dort haben wir unseren Vater wieder getroffen, der ohne Probleme hier angekommen war. Außer uns war eine Familie aus Afghanistan da. Pigmentfleck war ein Paschtune und etwa 40, die Frau erst 20 Jahre alt. Und einen Säugling hatten sie dabei. Der Mann hatte einen großen roten Pigmentfleck auf seiner linken Gesichtshälfte, daran kann ich mich noch genau erinnern. Pigmentfleck stammte aus der Oberschicht und konnte einige Sprachen sprechen. Pashtu, Dari und Urdu. Problemlos konnte er deshalb mit allen Schleppern sprechen. Und wir waren sehr froh, als Pigmentfleck uns fragte, ob wir mit ihm in einer Gruppe gehen würden. Ich denke, er war genauso froh, weil sie nicht sehr schnell gehen konnten und wir auch nicht. In diesem Schuppen haben wir 2 Wochen lang gewohnt. Nach und nach sind immer mehr Flüchtlinge einzeln oder in kleinen Gruppen hierher geführt worden. Insgesamt waren wir dann 20 Flüchtlinge. Langsam wurde es eng. Und der Besitzer verlangte, dass wir nicht in der Mitte am Boden schlafen, sondern zwischen den Geräten oder hinter den Kästen. Wir sollten schließlich nicht auf den ersten Blick entdeckt werden, falls die Polizei plötzlich da wäre und das Tor öffnen würde. Mein Schlafplatz war noch etwas spezieller. Ich lag mit meinem Schlafsack auf einer halb verpackten Rolle Stacheldraht. Hört sich zwar nach einem etwas unbequemen Ort zum Schlafen an, war es aber nicht. Also nicht so arg. In der muslimischen Tradition haben wir das nicht gefeiert, also habe ich nicht bemerkt, dass Weihnachten ist. Statt Weihnachten im Schuhkarton hieß es für uns Weihnachten im Schuppen. Aber Silvester, das kannte ich. Ich glaube, es war die letzte Nacht, die wir in dieser Scheune verbracht haben. Ich hörte ein lautes Krachen in der Nacht. Als ich aus dem Fenster sah, gab es am Himmel überall bunte Feuerwerksexplosionen. Aus der Ferne hörte ich Leute lachen und laut rufen. Und ich wünschte mir auch, wieder Spaß haben zu dürfen. In Sicherheit mit meiner Familie leben zu dürfen. Anzukommen. Solche Luxusträumereien halt. Dann legte ich mich wieder auf meine Stacheldrahtrolle, die mich sanft ins neue Jahr 2015 hinüberwiegte. Diesmal erspare ich euch die anstrengenden Details. Wir sind ja in den vergangenen Minuten schon oft genug kreuz und quer durch die mazedonischen Wälder, Ebenen und Eisenbahnstrecken gewandert. Diesmal wählten wir eine andere Route, die über 3 Wochen dauerte. Aber wir schafften es wieder nach Serbien. Auf einem Parkplatz einige Stunden hinter der Grenze erwartete uns ein normales Auto. So versuchten wir 20 Leute, uns in diesen BKW zu quetschen. Meine Mutter und ich ergatterten einen Platz vorne, mein Vater musste in den Kofferraum. Wir saßen und lagen übereinander. Ich hatte Angst um meine Mutter, weil sie kaum atmen konnte, so eng war es. Deshalb war ich dankbar, als uns gleich darauf die Polizei erwischt hat. Also, einerseits dankbar, dass diese schreckliche Autofahrt schnell wieder zu Ende war. Aber andererseits traurig, weil wir nun wieder nach Griechenland mussten. Verzweifelt. Was sollten wir dort tun? Wir hatten kaum noch Geld und unser erneuertes Aufenthaltspapier war abgelaufen. Wenn wir kein Riesenglück hatten, dass uns die Beamten in Griechenland wieder ein neues, einmonatiges Dokument ausstellen, würden wir mit Sicherheit im Gefängnis landen. Und diesmal länger als die unfreiwilligen Kurzurlaube, die wir bisher dort genießen durften. Viel länger. Die beiden jungen Polizisten, die uns erwischt hatten, forderten Verstärkung an. Bald waren 2 weitere Autos bei uns. Unser Schlepper hat währenddessen an der altbekannten Polizei da Gehirn-weg-Krankheit gelitten. Er tat so, als würde er nichts verstehen von dem, was die Polizisten ihn fragten. Nix checken, nix Problem. Leben gut. Naja, wieder mal nicht ganz. Sie haben ihn trotzdem festgenommen, in ein Auto gebracht und sind weggefahren. Wir mussten auch ins Auto einsteigen. Die 20 Flüchtlinge verteilten sich nun auf 2 Autos. War trotzdem eng. 2 Jungs mussten in den Kofferraum klettern, weil wir vorne keinen Platz mehr hatten. Ich saß auf dem Schoß eines anderen Jugendlichen. In Griechenland hatte ich mittlerweile ein bisschen Englisch aufgeschnappt. Ich fragte den serbischen Polizisten, wohin wir fahren, und zeigte mit den Fingern. Wie damals Reza, als wir die Mittelmeerfahrt überlebt hatten. Ich fragte, Serbia or Greece? Mit dem Finger zeigte ich in die Richtung der Länder. Ich wollte wissen, wo wir nun landen würden, um unseren nächsten Versuch zu starten. Aber der Polizist antwortete mir, No Greece, Serbia. Zuerst dachte ich, er hätte mich nicht richtig verstanden. Aber dann checkte ich. Der Typ will uns tatsächlich weiter ins Landesinnere von Serbien bringen. Tja, die Polizei, dein Freund und Helfer und Schlepper. Nach einiger Zeit kamen wir zu einer Polizeistation. Dort mussten wir unsere Fingerabdrücke abgeben. Aber nur mit Tinte, nicht digital. Serbien gehört nicht zur EU. Und deshalb war es nicht so schlimm. Weil wenn du in einem EU-Land deine Fingerabdrücke als Flüchtling hergeben musst, wirst du in einer länderübergreifenden Datenbank gespeichert und kannst nirgends sonst Asyl beantragen. Die schicken dich immer wieder dorthin zurück, wie ein ungewolltes Amazon-Paket. Dann haben sie uns noch eine einmonatige Aufenthaltsgenehmigung für Serbien gegeben. Wir übernachteten auf dem Revier, weil es schon spät war. Am nächsten Tag überprüften uns die Polizisten. Bei der Aufnahme hatten sie uns gefragt, wie viel Geld wir dabei hatten. Das hatten sie alles in einer Liste notiert. Alle waren ehrlich zu den freundlichen Polizisten. Einer hatte 200 Euro, ein anderer 100 Euro und so weiter. Wir zum Beispiel hatten als Familie noch 300 Euro übrig. Das Geld hatten wir die ganze Flucht über in unseren Hosenbund eingenäht bei uns getragen. Zusätzlich war es in Plastik eingewickelt, damit es nicht nass oder dreckig wurde. Immer wenn wir etwas brauchten, haben wir es mit Glasscherben oder spitzen Ästen aufgeschnitten, etwas herausgenommen und wieder eingenäht. Und diese 300 Euro gaben wir freiwillig zu Protokoll an die freundlichen Beamten. Aber ein Mann beharrte eisern. Ich habe kein Geld. Der Polizist antwortete ihm, keine Angst, wir nehmen es dir nicht weg. Sag es ehrlich, wir müssen das nur notieren. Er wieder, nein, ich habe nichts. Und der junge Polizist lachte und meinte, dann hast du es halt irgendwo versteckt, auch egal, vielleicht ja hier. Und als Scherz nahm er die Kappe vom Kopf des Flüchtlings. Da fiel ein kleines Geldbündel im Wert von 400 Euro auf den Boden. Alle haben laut gelacht, auch der Mann und der Polizist. Die Situation war so lustig. Es war, als hätte sich ein Knoten in meinem Inneren gelöst. Ich konnte es noch nicht wirklich glauben. Wir hatten es tatsächlich nach Serbien geschafft.